Ich möchte vorher beten und dann fangen wir an. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Nähe suchst und dass wir uns sicher sein können, wenn wir dir nahen, dass du uns auch nahst. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jetzt, wie die Lydia das gesagt hast, auch erschütterst, Herr, und neu einpflanzt, Herr. Und dass du dein Wort scharf machst, denn es ist deine Kraft, Herr, die an uns wirkt. Und es ist dein Wunder in uns, es ist wie ein Geheimnis. Und ich bitte dich, Herr, dass du das tust und dass du auch meine Worte lenkst. Amen. Ja, so direkt hätte ich gleich sagen müssen, es gab jetzt noch nicht so ein Bild, wo das dazu passt, was ich habe, aber dann kam so viel über den Regen und ich habe am Anfang einen Vers und der zweite geht dann über den Regen, den wollte ich eigentlich nicht vorlesen, aber vielleicht ist es doch sinnvoll, dass ich das mit dem Regen mitlese. Und zwar ist es so ein bisschen entstanden, was ich heute euch rüberreiche, ist so ein bisschen entstanden aus dem letzten halben Jahr, sind so Sachen bei mir, haben sich so, sag ich mal, in der stillen Zeit mit dem Herrn offenbart in meinem Herzen. Es sind Sachen, die in verschiedenen Predigten schon angesprochen wurden. Und so, sag ich mal, ergänze ich das jetzt mal in einer anderen Form und habe auch vom Herrn was aufs Herz bekommen. Und es war so, im Januar, da war für mich irgendwie sehr stressig. Und es gab Zeiten, wo ich einfach nicht im Frieden war. Natürlich, ich habe jetzt ein Baby. Die Zeit geht viel schneller vorbei, gefühlt. Und es war so, wer herrscht im Leben? Also lasse ich mich von den Umständen leiten und setze mich dem aus und reagiere nur. Aber das ist ja eigentlich nicht das, wie Gott möchte, dass wir leben. Gott möchte, dass wir unser Leben gestalten. Und wir sollen nicht der Schwanz sein, sagt er zum Volk Israel, sondern wir sollen der Kopf sein. Und dann habe ich den Herrn gesucht und habe gesagt, nee, so in diesem Stress oder wenn dann Unfriede ist, so möchte ich nicht leben. Ich möchte mein Leben so gestalten, wie du das möchtest. Und das, was ich tue und die Zeit, sie soll dir untertan sein. Es kann ja nicht sein, dass ich am Ende meines Lebens vor dir stehe und du sagst, ja, das ist halt so passiert. Dann sagt Gott, ja, dann hättest du mal gefragt. Ja? Und da habe ich einen Vers im Hintergrund schon lange und immer wieder. Und es gibt einfach Momente, wo ich dann sage, Herr, was ist dein Wille und wo ist es vielleicht, wo ich noch nicht auf deinen Wegen gehe? Und das ist Jesaja 55, Vers 9. Und dort steht, und sagt Gott zu seinem Volk, das ja in der Zeit von ihm weggegangen ist. Und dort steht, so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich denke, für mich ist das ein Vers, der so immer mal wieder hochkommt, wo ich sage, okay, ich möchte meine Wege überprüfen. Sind die wirklich die Wege, die Gott für mich hat? Sind es die Wege, die er bereitet hat? Denn wir sind ja geschaffen zu guten Werken und nicht, dass wir eben so den Umständen ausgeliefert sind und am Ende sagen unseres Lebens, ja, das hat sich so ergeben, aber wir sollen handeln. Wir sollen nicht diejenigen sein, die eben das Opfer der Umstände sind. Und jetzt kommt noch der Vers, den ich dazu lese, denn gleich wie der Regen, Vers 10, und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grün gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und dem Brot, der isst, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und so war da im Januar und danach war einfach mein Gebet, dass er mir wirklich seine Wege offenbart. Und das ist so ein bisschen so der rote Faden am Anfang. Ich möchte zwei Aspekte aus zwei apostolischen Gebeten so ein bisschen rausarbeiten, die mir wichtig geworden sind, die Paulus in dem Fall seinen Jüngern, seinen anderen Mitgläubigen empfiehlt. Und dann möchte ich noch eine Geschichte von Jesus ein bisschen thematisieren und zum Schluss wollen wir noch ein bisschen praktisch das umsetzen. Genau. Und deswegen gehen wir erstmal aber an das Fundament. Das war so der erste Punkt, so ein bisschen das Fundament, worüber ich nachgedacht habe, was Paulus seinen Mitgläubigen ans Herz legt. Und da schauen wir uns mal den Epheser 3, Vers 16 bis 20 an. Und es ist interessant, Paulus betet nicht, dass hier die dass die Gemeinden schnell wachsen oder in dem nicht als erstes, ihr sollt dafür beten oder ihr sollt nicht für Programme beten, ihr sollt nicht für dies oder für jenes beten, sondern er geht direkt zum Kern und er betet für die Gemeinde hier in Ephesus in dem Fall, dass Jesus, also er, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und das hatte ich zuerst nicht so auf dem Schirm, so, aber ich finde, das ist das Fundament, dass wir wirklich in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Und dazu passt dieses Bild vom Gebetsabend mit der Liebe, da komme ich noch gleich drauf zu sprechen. Und ich merke das aber auch wirklich ganz besonders jetzt mit unserem Baby natürlich, wie oft ist das wirklich erstmal nur Liebe? Bevor wir irgendwie aktiv werden oder bevor wir was für Gott tun oder dies oder jenes, bevor wir im Gebetsabend kam dieses Bild mit dem Rennauto, ja, bevor wir in diesen Stress fallen, da müssen wir wieder zu diesem Ursprung zurückkommen, zu seiner Liebe. Und das war ein Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe. Ich habe ja schon mal so diese Liebe Jesu am Kreuz beschrieben, wie stark eigentlich in seinem Tod auch seine Liebe für einen jeden zum Ausdruck kommt. Aber heute möchte ich mal meinen Fokus werfen auf die Liebe unseres Schöpfers in dem Fall. Die Lydia hat gesagt, alte Gebäude müssen auch manchmal einstürzen. Und was ich feststelle für mich ist, wir werden so schnell von... Wir leben in dieser Welt und wir sind die ganze Zeit diesen weltlichen Sachen ausgesetzt. Und in unserer Welt hier ist der Humanismus so stark am Wirken. Und vor allem diese Urknalltheorie und der Mensch ist nur Zufall. Und eigentlich ist das so ein teuflischer und dämonischer Plan dahinter, weil wenn wir nur Zufall sind, dann sind wir eigentlich irgendwo wertlos. Ja? Und auch wenn wir es nicht bewusst in uns aufnehmen und wenn wir wissen, ja Gott, wir sind gut, wir sind von Gott eigentlich geschaffen, das ist uns schon klar, meistens im Kopf, aber erstens muss es ins Herz und zweitens sammeln sich, finde ich zumindest, immer mal wieder so, irgendwo sammelt sich doch dieses Gedankengut in unserem Herzen an, dass wir, ja, vielleicht, oder Reinkarnation, irgendwie haben wir schon existiert, aber das ist nicht die biblische Sicht. Die biblische Sicht ist, Gott wollte dich und bevor du existiert hast, gab es dich nicht. Du warst nicht irgendwo im All. Und du warst als Persönlichkeit nicht existent. Und da brauchst du auch manchmal Zeit, sich das vorzustellen. Aber wir haben einfach nicht existiert. Wir waren nicht da. Also nicht irgendwo im Nirvana oder was andere Religionen glauben. Unsere Persönlichkeit hat nicht existiert. Ich finde, das sprengt auch manchmal den Verstand. Aber aus dem Nichts, so wie er die Welt geschaffen hat, so wie Gott Adam geschaffen hat, so hat Gott auch dich geschaffen. Und das ist so, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das ist so gigantisch. Weil er hat uns gemacht und dann hat er gesagt, ja, aber du fehlst mir noch. Und das hat mich gepackt einfach. Ich habe gesagt, das ist so wunderbar eigentlich. Das ist so wunderbar, dass er gesagt hat, ja, und dich brauche ich auch noch. Es wäre sonst schade drum. Und ich meine, er kann auch sagen, so theoretisch, ja, 1000 Menschen reichen oder so, aber ich meine, wenn er mich nicht hätte gewollt, ich wäre niemals geworden. Und das ist so fantastisch, wenn das unser Herz ergreift, wenn das nicht nur so ist, ja, Gott hat mich gemacht, im Kopf, sondern wirklich, wenn das unser Herz ergreift und wir spüren, der hat mich so geliebt. So direkt, so persönlich, so eins zu eins. Und dann hat er mich gemacht. Meine Begabungen, mein Ich. Und hat uns auf diese Erde gesetzt, in eine Familie. Und hat uns so beschenkt. Ich fand das so gigantisch. Und diese Liebe existiert immer. Für jeden. Egal, ob du schon bei ihm bist oder ob du noch nicht gläubig bist, auch für die Verlorenen da draußen. Und diese Liebe ist so gigantisch. Ich habe dann überlegt, für uns sprengt es den Rahmen, diese Geschichte, wo der Weingärtner immer einen Denar gibt und die Menschen sagen, das ist ungerecht, aber Gottes Liebe ist so riesig, er hat sogar Verbrecher geliebt und gerettet. Wo wir sagen, der hat Tausende in den Tod geführt, zum Beispiel Nationalsozialisten, bevor die hingerichtet wurden, hat er gerettet. Die werden wir im Himmel sehen. Weil Gottes Liebe ist einfach bedingungslos. Egal, was du da gemacht hast. Wenn du zu ihm kommst und sagst, vergib mir, dann ist seine Liebe so groß, weil du sein Geschöpf bist. Und diese Liebe ist, nochmal um auf das Bild vom Gebetsabend zu kommen, die ist so, ich hatte diesen Eindruck gehabt, dass die Liebe wie Wein ist. Und es gibt auch im Hohelied ganz am Anfang diesen Vers, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Und es war mir dieser Aspekt wichtig, dass im Wein ist ja Alkohol und der tötet die Bakterien. Ja? Und wenn wir diese Liebe von Gott empfangen, die hat die Kraft, all die Unsicherheit aus uns zu entfernen in sich. Die hat die Kraft, die Menschenfurcht aus uns zu entfernen. Die hat die Kraft, alle Minderwertigkeit aus uns zu entfernen. Und die hat einfach die Kraft, Gottes Liebe hat diese Kraft, uns wirklich zur Ruhe zu bringen, wirklich zu sättigen, unsere Bedürfnisse zu stillen. Aber wir müssen uns dieser Liebe auch aussetzen. Und so ist es Gott, der sagt eben, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Das war Lydias Vers zum Gebetsabend. Er hat keinen Gefallen daran, er hat uns so lieb. Egal, ob wir schon bei ihm sind oder nicht. David hatte auch drüber nachgedacht, das würde ich gerne noch vorlesen. Im Psalm 139 lesen wir so, was sein Eindruck da war. Und wir wissen, er hat Gottes Liebe gekannt. Ja, war ein Mann nach Gottes Herzen, steht dort. Steht nicht in dem Psalm, das steht in der Bibel. Und er sagt, von Vers 13 bis 18 lese ich vor. Und er staunt auch über Gottes Kreativität. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott. Und wenn wir im Alltag sind, wenn wir durch den Alltag laufen, das geht, also mir geht es zumindest viel zu schnell verloren, dieses Wissen. Aber es muss uns diese Wurzel werden, wie das der Paulus beschreibt. Wir müssen darin eingewurzelt und gegründet sein. Sonst sind wir unsicher, sonst suchen wir bei anderen Quellen. Ja, und das ist nicht gut für uns. Und da gibt es eine Hilfe, die auch der David praktiziert hat. Das ist mir schon mal früher aufgefallen, in Psalm 17, Vers 15 steht das. Und er schreibt dort über die Gesetzlosen, was die alles tun und haben doch Glück oder erstmal so, zumindest werden sie nicht gleich sterben. Und dann sagt er so ziemlich am Ende des Psalms, ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. An deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Und das ist mir, das habe ich ein Stück weit praktiziert, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich aufwache früh, dann gucke ich erst meinen Herrn an und sag oder denk dran, mach mir bewusst, was er über mich denkt. Und das wiederum macht uns eben immun gegen diese Angriffe des Feindes, diese täglichen Kämpfe, denen wir ausgesetzt sind, diesen täglichen Kampf, ja, und Pfeilen, die auf uns geschossen werden, die uns vom Vaterherz eigentlich wegziehen sollen. Ja, dann bleiben wir dort. Es gibt noch einen letzten Hinweis zu dem Thema, denn nicht nur der Paulus hat es gesagt, sondern auch der Judas schreibt in seinem Brief als Warnung oder als Hinweis, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Ja, wir haben die Gefahr, bei all den Aufgaben, bei all den Dingen, die uns umgeben, dass wir uns nicht da drin bewahren. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir dort festbleiben, dass wir diese Liebe, uns dieser Liebe aussetzen. Das ist ähnlich wie mit der Sonne. Wenn wir nicht rausgehen und uns bestrahlen lassen, dann werden wir die Sonne nicht erleben. Und so müssen wir eben uns bewusst seiner Liebe aussetzen. Dann habe ich einen zweiten Punkt. Und zwar komme ich da wieder auf dieses Thema zurück, meine Wege und Gottes Wege. Und da habe ich auch ein zweites Gebet für den Paulus rausgesucht, nämlich im Kolosser 1, 9 bis 10 ist da mein Punkt. Aber erst, nachdem wir Gottes Liebe erfahren haben in unserem Herzen. So. Und Paulus betet es nicht nur an die, schreibt es nicht nur für die Kolosser, er schreibt es auch an die Philipper. Und sicherlich hat er das auch für viele, viele Gemeinden, Gläubige gebetet, denen er gedient hat. Denn es war für ihn ganz, ganz grundlegend. Ja. Ich lese ab Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Und dann geht es noch weiter, aber ich würde es dabei belassen, weil das schon genug ist für uns. Und der Punkt war für mich, ich meine, wir wünschen uns Erweckung. Wir beten so oft für Erweckung. Wir wünschen, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Wir wünschen uns so viel mehr. Ja, es gibt manchmal so diese Unzufriedenheit, dass wir sagen, ja, wo geht's weiter? Wo hat der Herr was vorbereitet? Und die Frage ist, was blockiert hier noch? Oder was kann ich tun, dass der Herr mehr und stärker wirken kann? Und meine Frage immer dann ist so ungefähr, wo ist der Punkt, wo bin ich noch unfruchtbar oder wo bin ich schon fruchtbar? Weil Jesus sagt ja auch, er ist der Weinstock und er reinigt uns, dass wir fruchtbarer werden können. Und Paulus betet hier ganz eindeutig und sehr, sehr klar, dass wir Gottes Willen erkennen müssen. Ja? In der Erkenntnis Gottes wachsen. Die Erkenntnis Gottes ist für mich so der zweite Punkt, die so wichtig ist. Und da, wenn, was es aus oder was auch blockieren kann, dass Gott mehr wirkt und was das für eine Auswirkung hat, das möchte ich mir gerne in einer Situation anschauen, in Matthäus Evangelium. Und zwar ist es die Situation, wo Jesus von seinem Leiden spricht. Das erste Mal offenbart er, dass er ans Kreuz gehen wird. Und die Jünger sind ganz erstaunt. Und Petrus ergreift das Wort, weil er das nicht so gerne hört, was da der Herr und Meister spricht. Und Jesus sagt, er muss ans Kreuz. Und er sagt, das geschehe dir nicht. Ich meine, das ist ja total verständlich. Ich meine, er liebt seinen Meister. Und für ihn ist es so absurd, dass jetzt der Meister sterben soll. Und Jesus sagt noch, ich werde sterben. Er weiß, also Jesus ist sich dem sicher. Und Jesus reagiert sehr eindeutig. Und er sagt, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und man kann denken, das ist ein ganz schön hartes Wort, natürlich, aber meine Frage an mich und an dich ist, wir müssen uns überprüfen, wo denken wir menschlich und wo sind wir mit unseren bisherigen Denkweisen Gott eigentlich ein Ärgernis? Obwohl wir schon gläubig sind, obwohl wir vielleicht, also obwohl wir gerettet sind, obwohl wir schon einiges erkannt haben, aber das ist ja ein Prozess, diese Heiligung und diese Veränderung unseres Denkens. Und es gibt noch immer, leider, wäre schön, wenn es nicht mehr so ist, eben unsere menschlichen Denkweisen, die nicht göttlich sind und die Gott ein Ärgernis letztendlich sind und die eigentlich das blockieren, wo wir denken, vielleicht es ist gut in unseren Augen, aber in Gottes Augen ist es ganz anders. Und da ist die Geschichte von Mose, ich möchte jetzt nicht groß ausführen, aber die Geschichte von Mose in Grundzügen ist so ein richtig klassisches Beispiel dafür. Er ist erzogen worden. Er war sicherlich gebildet als Prinz. Er ist am Pharao-Hof erzogen worden. Er hatte in seinem Herzen diese Leidenschaft für sein Volk. Er hat gesehen, dass es in Ketten liegt. Das war alles richtig. Ja, er wollte sich dort sogar investieren. Er wollte sie befreien. Er wollte für sie kämpfen. Und dann ist er rausgegangen und hat den Ägypter erschlagen. Und aus eigener Kraft ist er aktiv geworden. Ja. Und daraufhin musste er in die Wüste. Und aus seiner Sicht hat er bestimmt ähnlich wie der Petrus gedacht, das ist doch bestimmt Gottes Wille. Und er hat einfach gehandelt. Einfach so, wie er dachte. Und wie oft handeln wir noch so, wie wir denken, ja? Wie wir geprägt sind, wie wir das vielleicht auch vorgelebt bekommen haben. Oder wie es uns eben in den Sinn kommt. Aber es ist nicht Gottes Weg. Es ist nicht auf seine Art und Weise und nicht in seiner Kraft. Und dann begeistert mich das so. Ich meine, der war 40 Jahre dann in der Wüste, der Mose. Und das, was er erlebt hat, ist natürlich Zerbruch. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Und dann, wo er bestimmt nicht mehr dran gedacht hat, dass das noch was wird, dieser Wunsch in seinem Herzen. Vielleicht hat er auch Gott irgendwo sich gefragt, was das soll, was er mit seinem Leben wird. Und er war alleine, dann hat er noch seine Söhne interessant benannt, so aus seiner Situation heraus. Und dann kam auf einmal der Tag, der hat alles verändert, weil er Gott begegnet ist. Und weil Gott seinen Zerbruch genommen hat und gesagt hat, und jetzt mache ich aus dir das, was ich mir gedacht habe, schon bevor du geboren bist. Jetzt ist der Zeitpunkt dafür, auf meine Art und Weise. Und Mose war so weit, dass er erstmal nicht gehen wollte. Und Gott hat ihn dann gebraucht. Und in der Bibel steht, er war der demütigste Mann. Aber nicht aus seiner eigenen Kraft, nicht aus seiner eigenen Stärke, nicht aus seinen eigenen Wegen, aus seinen eigenen Ideen, aus seinen eigenen Wünschen. Die sind alle in der Wüste von ihm abgefallen. Sonst hätte er nämlich, als Gott ihn gerufen hat, ganz bestimmt anders reagiert. Aber er ist Gott persönlich begegnet. Und das hat ihn ausgerüstet. Und das hat ihn dazu gemacht. Und ich denke, wir sollten diese 40 Jahre vielleicht etwas abkürzen. Nein, der Herr hat mit uns auch viel vor. Also ich glaube das wirklich. Er hat wirklich viel mit uns vor. Aber was denke ich trotzdem absolut notwendig ist, dass wir uns auch diesen Prozess aussetzen. Wir haben zwar keine Wüste hier, aber Anja hat heute früh einen im Frühgebet gesehen. Nein, wir brauchen auch diesen Prozess. Und ich habe ein paar Bibelstellen dazu. Ich hatte auch ein Bild dazu gehabt. Das hat mir der Herr dann mal gezeigt. Und zwar, er hat uns alle eigentlich ja geschaffen, dass wir für ihn unterwegs sind, dass wir von seinem Heiligen Geist geleitet werden können. Und da habe ich gesehen, ein Schiff, und es war auch noch auf der Werft. Und dann hatte der Herr mir gezeigt, dass auf der einen Seite war es schon locker, auf der anderen Seite war es noch mit einem großen Band festgemacht, dass es nicht ins Wasser konnte. Ja? Aber die Bestimmung für das Schiff ist nun mal das Wasser. Auf dem Trockendock, das hilft nichts. Es muss ja ins Wasser. Und auf diesem Band stand die Welt. Und wir sind, wenn wir ehrlich sind, ist es wirklich so, wir haben noch so viel zu viel oft von der Welt in unserem Inneren, in unserer Identität. Wir sind davon geprägt, wir sind davon umgeben, aber wir sollen der Welt gekreuzigt sein, das schreibt Paulus. Oder Johannes schreibt, habt nicht lieb die Welt. Ja? Oder Petrus sagt, als gehorsame Kinder, ihr sollt nicht mehr den Begierden dienen, denen ihr in eurer Unwissenheit dientet. Ja? Das ist die Welt, das ist das eine, was uns hält und was der Herr versucht, aus uns rauszubekommen. Und die Frage ist natürlich, sind wir dafür bereit? Sind wir der Ton, der sich formen lässt? Oder widerstreben wir dem Herrn? Und es braucht dann doch mehr als ein Jahr. Oder es braucht sicherlich mehr als ein Jahr, aber es hoffentlich nicht 40. Ja? Das ist die eine Seite. Und dann ging das Bild weiter. Das Schiff wir sind ja trotzdem von unserer Herzenseinstellung, und das ist ja das Schöne, Gott schaut auf unser Herz. Er sieht nicht als erstes die ganzen Probleme, sondern er schaut unser Herz an. Und vom Herzen sagen wir trotzdem, deswegen gehen wir hierher, deswegen suchen wir den Herrn, sagen wir, ja, Herr, wir wollen eigentlich in das Wasser, wir wollen eigentlich auf das Wasser, wie der Petrus sogar, und sagen, wir wollen diese Kraft erleben, wir wollen in diese Unsicherheit, weil du uns hältst. Grundsätzlich ist das ja unsere Herzenseinstellung. Aber dann habe ich gesehen, wie so ein Mensch kam und der hat an dem Schiff gerüttelt, weil er sagt, eigentlich, ich will das erleben, Herr, ich will mit dir gehen. Und dann hat das Schiff sich angefangen zu bewegen. Und in dem Moment hat der Menschen dieses Schiff total festgehalten. Und das ist der zweite Punkt, der uns oft noch hält, auf das Wasser zu kommen, das sind wir selber. Weil wir selber noch viel zu lebendig sind. Weil wir noch unser Leben bestimmen wollen, weil wir noch auf dem Thron sitzen möchten. Also wenn ich ehrlich bin, ja, so das machen wir gerne. Wir haben es ja auch jahrelang gemacht. Unser eigenes Leben dirigiert. Aber wenn wir den Herrn annehmen, dann ist er der Herr und dann dirigiert er. Und wir haben zu gehorchen. Ist nicht immer so selbstverständlich, aber das müssen wir lernen. Paulus ist da noch ein bisschen krasser. Er sagt, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Oder der Hebräer-Schreiber, der schreibt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Alles solche Hinweise, ja, diese Dinge zur Seite zu legen. Ich möchte noch zwei Sachen in dem Bezug sagen. Und zwar einmal, der Jakobus drückt es sehr stark, der Bruder von Jesus, in seinem Brief aus. Und er, ja, ich lese es vor, weil, aber es bringt das sehr stark zum Ausdruck. Und wenn wir Gott erkennen und wie sehr wir mit unserem eigenen Ich und den Einflüssen der Welt, die noch in unserem Leben sind, in unserem Herzen sind, ihnen ein Ärgernis bereiten, dann ist auch die Motivation größer, hoffe ich, diese Dinge aus unserem Leben herauszuschaffen. Ja, weil wir die Erkenntnis bekommen, dass es Gott wirklich betrübt, wenn wir ihm dann dort widerstehen in den Punkten. Und so schreibt der Jakobus in seinem Brief in Kapitel 4, Vers 7 bis 10. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und das, was, finde ich, hier in diesen Versen so zum Ausdruck kommt, ist, es ist nicht nur eine Kopfsache. Ja, es ist eine Entscheidung, dass ich sage, ja, ich muss auch sterben. Das ist die Entscheidung, aber das ist mehr, es ist eine Herzenssache. Es geht viel tiefer als nur im Kopf. Wenn wir das nur im Kopf machen, wir müssen von unserem Wesen und unserer Gesinnung im Herzen verändert werden. Und dafür braucht es auch Zeit. Und es braucht die Zeit, dass wir das vorm Herrn bewegen. Und hier kommt das so stark zum Ausdruck, wenn wir das wirklich in unserem Herzen ergreifen. Und das hebräische Denken ist ja immer sehr ganzheitlich. Das griechische Denken geht ganz stark über den Kopf. Aber das hebräische, das, wie die Juden leben, sie leben ja bei den Festen mit dem ganzen Körper, mit der ganzen Freude. Und beim Klagen war das auch so, bei der Totenklage. Die haben richtig geklagt. Also wir Deutschen sind noch ein bisschen höflich, ja, ein bisschen so Kopfmenschen eben, ja. Das, da, ja, wir müssen da hinkommen. Und deswegen auch, also es gibt auch Prediger, die sagen, wenn ihr nicht darüber geweint habt, dann war es nicht echt. Das würde ich vielleicht noch nicht sagen, aber es kommt hier so stark zum Ausdruck, dass es eine Sache ist, die wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sein muss, die wirklich tief gegangen sein muss. Und deswegen sagt er hier, ja, wirklich, wenn ihr ehrlich Buße, wenn ihr ehrlich betrübt seid, dann ist es so, dass ihr auch mal darüber trauert und heult und euer Elend fühlt. Es ist eben nicht nur, ich denke mal kurz drüber nach und dann ist es weg, sondern es ist eine Sache, die tiefer geht. Und natürlich müssen wir die auch zulassen, wenn wir das merken. Ich meine, es ist ja eigentlich so eine Gnade, wenn der Herr uns das offenbart und wenn wir diese Betrübnis spüren, weil er sie uns eben mitteilt, weil er uns eigentlich sein Herz mitteilt, wie er über Sünde oder über unser Ich noch denkt. Das ist ja Gnade für uns, wenn wir das mitbekommen, wenn er das offenbart in unserem Herzen. Und dann ist es ja an uns, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, das stimmt. Und dann fühlt man eben auch mal das Elend. Und dann kommt die Erhöhung, aber erst, wenn die Demütigung passiert ist. Um noch zu diesem Punkt mit Jesus Worten, eigenen Worten zu sprechen, möchte ich nochmal in den Lukas 9, Vers 23 und 24 gehen. Das waren jetzt nämlich die lieb gemeinten Hinweise, Empfehlungen und Ansagen unserer Apostel und Vorbilder. Und Jesus sagt aber selber, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und dieses täglich steht nur hier bei Lukas. Ich habe es in den anderen Evangelien auch nachgeschaut, es gibt ja Parallelstellen. Aber dieses täglich ist für mich, ich denke, es ist extra hier. So wie wir, wenn wir erwachen, uns täglich an Gottes Liebe erfreuen sollen und uns gewiss sein können, dass er uns liebt, so ist es, denke ich, sehr hilfreich für unseren alten Menschen, wenn wir uns täglich kreuzigen. Wenn wir täglich sagen, ich muss jetzt sterben. Und hilfreich dafür ist für mich gewesen die Stelle aus Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nunmehr lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Alles das, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist für mich diese Stelle, die mir hilft täglich, also ich vergesse es auch mal, aber die mir hilft täglich zu sagen, nein, du Seele, du alter Mensch in mir, du bist gestorben und jetzt lebt Jesus in mir. Ich stelle mich zurück und sage, nein, du sitzt nicht auf dem Thron, Jesus sitzt auf dem Thron. Und dann hatte ich noch einen Eindruck mal gehabt. Ich meine, wir sind alle gläubig, aber es ist ein Unterschied, ob wir uns mit Jesus ans Kreuz hängen, wie der Verbrecher, und sagen, ich sterbe, damit du in mir lebst und durch mich lebst. Und es gibt den eigenen Menschen, der noch überleben möchte. Und das ist der wie die Soldaten am Fuß des Kreuzes sitzt. Der sitzt immerhin am Kreuz, aber die eigene Seele möchte leben und er will nur das Gewand vom Herrn. Er will nur die Salbung, er will nur so ausschauen, aber eigentlich will er noch innen drin leben. Aber das geht nicht. Dadurch bekommen wir keine Kraft vom Herrn. Wir sind für ihn unbrauchbar und wir sind ihm letztendlich ein Ärgernis. Und ich denke, ich vermute, sage ich mal, dieses Thema, dieses tägliche Kreuzigen, das ist auch wirklich noch ziemlich lange beschäftigt, weil, wenn wir ehrlich sind, wir können immer noch heiliger werden. Wahrscheinlich bis wir bei ihm sind. Bis zu dem Tag. Und das einfach auf die Seite zu legen und sagen, jetzt habe ich genug davon, das ist die Abkürzung, die der Feind in uns legen möchte. Damit wir eben nicht in das reinkommen, was der Herr für uns hat. Nun, wie sieht aber jetzt das göttliche Denken aus, von dem Jesus gesprochen hat, als er dort den Petrus zurechtgewiesen hat? Ja, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Lasst uns gemeinsam eine Geschichte anschauen, wo wir sehen, wie göttliches Denken oder göttliches Handeln funktioniert. Und auch diese Geschichte hat mich sehr begeistert und ich habe darüber länger nachgedacht. Und es ist die Auferweckung des Lazarus. Die schauen wir uns jetzt mal an. In Johannes 11 steht die nämlich. Und ich möchte nicht alles durchgehen, sondern ich möchte einige Punkte ansprechen, die wirklich für unseren Verstand oft ein Ärgernis sind oder ein Problem, aber die wahrscheinlich genau deswegen Gottes Art und Weise ist zu handeln. Weil er sagt ja auch, vertraue nicht auf den Verstand, sondern auf den Herrn von ganzem Herzen in Sprüche. Und hier kommt das so wunderbar zum Ausdruck. Und man hat immer so, im Gegensatz zu den Jüngern, die noch nicht so in dieser göttlichen Denkweise leben, eben noch nicht ihr Pfingsten erlebt haben. Und man hat Jesus, der so in Abhängigkeit zu seinem Vater gehandelt hat, so im Wissen und in dieser Gotteserkenntnis. Er hatte diese Gotteserkenntnis. Er hatte das Wissen darüber, was der Vater will. Und diese Abhängigkeit hat ihn hier geleitet. Und das ist so fantastisch einfach. Ja. Und zwar lese ich zuerst schon Vers 4 bis 6. Und zwar war die Geschichte eben da. Lazarus war krank. Jesus kannte Lazarus und seine Schwestern. Eltern hatten sie wahrscheinlich nicht mehr. Und Jesus war in Galiläa und Lazarus wohnte in der Nähe von Jerusalem. Also ein bisschen Wegstrecke zurückzulegen. Es gab ja noch kein Auto, wo man das in 3-4 Stunden überbrücken konnte, sondern es musste erstmal die Nachricht von A nach B und dann musste derjenige, der gerufen wurde, sich in Bewegung setzen und musste kommen. Also, wie gesagt, nicht wie heute, sondern früher etwas anders. Und Lazarus war krank und die Schwestern haben einen Boten gesandt oder wie auch immer und haben gesagt, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Und Jesus reagiert. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Jeder Mensch wäre sicherlich losgelaufen. Garantiert. Weil es gibt doch was für den Herrn zu erledigen. Wir können jemanden heilen. Wunderbar. Kriegt der Herr die Ehre. Aber Jesus nicht. Und warum nicht? Weil er vorher, anscheinend, davon gehe ich aus, sonst hätte er es gemacht, weil er vorher den Vater gefragt hat. Sicherlich. Und das hat ihm den Vorsprung gegeben, göttlich zu handeln. Er war nicht selbstbestimmt und er hat auch keine eigene Ehre gesucht. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt kann ich mich mal wieder beweisen, wie gut der Herr durch mich wirkt. Wie wunderbar. Dann kommt mein Name hervor und wunderbar. Und am Ende bekommt der Herr die Ehre und es sieht alles schön aus. Aber es war nicht Gottes Wille. Denn Gottes Plan in dieser Sache war, ein noch größeres Werk zu tun, was die Menschen noch weniger erwarten. Ich muss ehrlich sagen, das wünsche ich mir auch. Und deswegen bin ich ehrlich und sage inzwischen auch manchmal, wenn mir gute Ideen kommen, ich meine, mir fällt schon manchmal was ein, ne? dann lege ich trotzdem dem Herrn hin, weil ich sage, ich kann tausende tolle Ideen haben, mein ganzes Leben vollplanen, aber dann bin ich genau in derselben Unruhe wie im Januar, weil es nicht vom Herrn ist. Ich, oder hier Jesus, wollte nur das machen, was der Herr wollte. Alles andere ist Zeitverschwendung. Und wenn man erstmal nur vorm Herrn sitzt. Da hat Andreas auch drüber gesprochen, ein paar Mal, wo es darum ging, dass er nicht in den Dörfer wieder zurückgegangen ist, wo die Jünger gesagt haben, ja, da warten die Leute wieder auf dich, komm wieder. Sondern Jesus hat gesagt, nee, der Vater hat gesagt, ich soll da und dahin gehen. Paulus hat auch gesagt, dahin konnten wir nicht gehen, da hat der Heilige Geist gesagt, nein, dahin wollte ich gehen, aber der Heilige Geist hat auch nein gesagt, also bin ich dahin gegangen. Es war genau dieselbe Abhängigkeit. Und wir brauchen diese Abhängigkeit auch. Wenn wir die verlieren, dann produzieren wir am Ende schöne Werke, die beim Herrn nichts gelten. Das ist die Wahrheit. Und da können die noch so schön aussehen, wie sie aussehen. Vom Herrn sind sie wertlos. Also er hatte den Vorsprung und hat gewusst, nein, ich renne nicht los. Und interessant finde ich hier diesen Vers 5. Er sagt zu den Jüngern, ich gehe nicht hin, die Krankheit ist nicht zum Tod. Und dann denkt man, ja, aber Jesus, der Lazarus ist krank, der leidet, der hat Schmerzen. Kannst du nicht jetzt sofort schnell die Schmerzen wegmachen? Aber Jesus lässt es manchmal zu, dass Schmerzen da sind. Jeder liebgemeinte Mensch würde sagen, was ist das für ein Gott? Wie kann der nur sowas tun? Aber der Herr sagt, der muss sogar sterben. Wie wir. Der Lazarus muss sogar sterben, obwohl Jesus ihn liebt. Das ist total, für unseren Verstand ist das die Katastrophe. Da rennt unser Denken die Decke rauf. Ja. Aber das müssen wir eben lernen, dieses Vertrauen. Und zu sagen, egal wie viel Runden mein Kopf macht, der Herr ist größer. Das ist schon eine Herausforderung. Und dann kommt dieser Vers, und obwohl er ihn leiden lässt und sogar sterben lässt, kommt der Vers 5. Und da steht nochmal ganz explizit drin, ich kann mir vorstellen, dass das der Johannes ja selber ganz, ganz bewusst eingefügt hat. Obwohl er ihn leiden lässt, den Lazarus und die Maria und die Martha auch, denn die sind ja auch traurig, zu Tode betrübt oder klagen oder wie auch immer. Und dann kommt der Vers, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Die Liebe, die Jesus oder Gott zu diesen drei Personen hatte, war nie in Frage gestellt durch die Umstände. Die Liebe war immer dieselbe, davor, während der ganzen Situation und danach auch. So, und dann gehen wir zum Vers 9, weil dann entscheidet sich Jesus, dass er jetzt hingeht. Und jetzt dreht der Verstand von den Jüngern schon wieder am Rad. Weil erst sagt er, was bist du nur für ein Gott? Oder, ja, Jesus eben. Dein geliebter Lazarus leidet und du lässt ihn im Stich, menschlich gesehen. Jetzt gehst du dahin, der ist vielleicht schon tot, da ist doch diese Gefahr mit den anderen Juden, den Rabbinern und den Schriftgelehrten, die dich steinigen wollten. Das ist schon wieder für den Verstand total schlimm, weil dann sagt der Thomas sogar, ja gut, dann gehen wir halt und sterben mit dir. Sind das mehrere Sachen, die nicht in ihrem Kopf gehen. Und Jesus bleibt wie in dem Sturm ganz ruhig. Und weiß genau, der Vater hat das und das gesagt. Und er sagt hier, Vers 9, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Und Gott kommt es in dem Fall nicht darauf an, was der Mensch denkt, sondern auf den Gehorsam von Jesus. Jesus geht genau dort, wo das Licht ist, genau in den vorbereiteten Wegen, die der Vater für ihn hat. Nicht links davon, nicht rechts davon, sondern zu der Zeit und im Frieden. Das ist so gigantisch. Ich finde das ganz klasse. Würde ich immer so leben, das wäre sehr schön. Ja. Das ist die Situation, wo der größte Sturm um uns toben kann. Aber wenn wir vom Herrn gehört haben, was wir machen sollen und was dran ist, dann sind wir total im Licht, sagte Jesus. Und wenn wir da von links gehen oder rechts, dann sind wir nicht im Licht, dann stoßen wir an, dann haben wir Probleme. Aber so nicht. So, und dann begegnet er der Martha, er begegnet der Maria, die Juden steinigen ihn nicht, hat der Herr schon drauf aufgepasst. Und dann kommt diese wunderbare Stelle. Ah, nee, noch nicht. Lazarus ruft er später heraus. Bevor er ihn auferweckt, betet er noch. Und das ist so diese Einheit, kommt da, finde ich, so stark zum Ausdruck. Man merkt wirklich, er hat diese Beziehung zum Vater, die hat ihn überall durchgetragen. Ja? Und er hat sich die Zeit genommen für seinen Vater, für seinen Gott. Und er betet in Vers 42. Es ist auch noch Glaube ganz wichtig, natürlich. Darüber möchte ich aber heute nicht weitersprechen. Und er sagt zu seinem Vater, Vater, in Vers 41, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Also hat Jesus scheinbar dafür gebetet, dass das passiert. Ich aber weiß, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Der Sinn oder hier der Wunsch, der Herzenswunsch von Jesus war, dass die Menschen glauben, dass Gott ihn gesandt hat. In dem Fall. Und es war natürlich ein Beweis dafür, dass er der Sohn Gottes ist, letztendlich. Aber dieser Wunsch, also ich finde es so wichtig zu wissen, was Gottes Wunsch ist, was er durch uns tun möchte. Er möchte in dem Fall der Welt offenbaren oder den Menschen, die dort waren, dass Gott ihn gesandt hat, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der verheißene Messias ist, dass er eigentlich das Zentrum dieser Welt ist. Diese Erkenntnis wünscht er den umstehenden Menschen. Und ich komme nochmal zu der Geschichte zurück, aber sehr ähnlich ist in ein paar Kapitel weiter die Formulierung. Weil, wenn wir das mal, das ist die Geschichte von Jesus, aber wenn wir das jetzt auf uns beziehen, gibt es auch ein Gebet, was für uns sehr wichtig ist, nämlich in Kapitel 17, Vers 20. Dort betet Jesus für seine Jünger und die, die durch sie glauben. Und auch hier kommt diese Formulierung vor. Ich bitte aber nicht für diese allein, Vers 20 fange ich an, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns ein seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Gottes Wunsch ist, unser Leben zu gebrauchen und unsere Zeit, uns als Person zu gebrauchen, damit die Welt ihn sieht. Das ist Gottes Herzenswunsch. Und er sagt weiter, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, also den Jüngern, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ich finde, das ist ein sehr, sehr hohes Ziel oder ein sehr hoher Anspruch. Und menschlich ist es gar nicht möglich. Also überhaupt nicht. Wir können es versuchen, aber da wird nichts Positives dabei raus. Also nicht wirklich was, vor allem nicht was in Ewigkeit Wert hat. Aber mit Gottes Kraft, wenn wir in seiner Liebe gewurzelt und gegründet sind und wenn wir uns selber und der Welt gestorben sind, wenn diese zwei Vorbedingungen, sage ich mal, erfüllt sind, dann kann Gott, so wie er den Lazarus auferweckt hat, auch seine Kraft auf uns ausgießen. Dann sind wir ihm nicht mehr ein Ärgernis, sondern dann denken wir göttlich. Und dann kann er seinen Wunsch, sich der Welt zu offenbaren, durch uns durch zeigen. Seinen Wunsch kann er dadurch ausdrücken oder sein Wunsch wird dadurch Realität, aber nicht, indem wir das auf unsere Art und Weise versuchen, sondern indem er seine Kraft in uns gestorbene Christen im Prinzip hineinlegt. Und Paulus schreibt das dazu in Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, wirklich, wenn wir so von uns selbst befreit sind, kann man letztendlich sagen, und das ist auch nur das Werk des Heiligen Geistes. Das können wir ja nicht selber tun. Wir können nicht sagen, ich muss mich jetzt befreien von mir selbst. Wir können sagen, ich kreuzige mich. Ja, aber wir können nicht, das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Und dann gießt er seinen Geist auf uns aus und dann werden wir Träger seiner Herrlichkeit. Und dann kennen wir seine Wege. Dann gehen wir in seinen Wegen. Und dann kann die Welt erkennen, dass er Gott, der Sohn Gottes ist. Und das wird die Welt verändern. Und das ist Gottes Wunsch für die Zukunft. Er sagt selber, dass er den Elia vorneweg sendet, bevor er kommt, bevor der schreckliche und große Tag des Herrn kommt. Ich möchte noch, also das ist was mich hier bewegt hat, was mich an dieser Geschichte bewegt hat. Und ich habe noch so als Zusatz noch was Schönes. Nee, es gab ein Thema, das mich in dem Zusammenhang wirklich, was mir nachgegangen ist. Also Gott wirklich kennen, also es war ja jetzt Gottes Wege kennen, Gottes Liebe kennen, Gott wirklich kennen und ihm nahe sein. Ja. Und Gottes Wunsch ist aber, was uns ganz persönlich betrifft, das möchte ich noch ein bisschen konkretisieren. Weil für mich gab es ein Stück weit wirklich was, was mich noch mehr zum Herrn gezogen hat. Und es wäre ein bisschen schade, wenn ich es jetzt weglasse. Gott sagt selber zu seinen Jüngern, bevor er stirbt, in Lukas, sagt er selber, in Lukas 19, Vers 41, nee, das ist es nicht. Ach nee, Johannes 15 ist das. Er ist mit seinen Jüngern zusammen, bevor er stirbt, bevor er ins Kreuz geht. Und hier kommt auch der Wunsch Jesu so stark zum Ausdruck. Und das hat mich auch bewegt. Weil er spricht hier über das Gebot, dass wir einander lieben sollen. Es geht auch um diese Einheit, die er in dem Gebet in Johannes 17 formuliert. Ja? Sein Wunsch ist so sehr, dass wir eins sind. Aber es geht nicht, indem wir alle, sage ich mal, menschlich gesehen, wie in einer Partei oder einem Verein sagen, ja, wir setzen uns zusammen, wir überlegen, wo ist unser gemeinsamer Nenner und dann sind wir eine Einheit. Das ist nicht Gottes Plan, sondern Gottes Plan ist eben, dass wir uns selbst sterben und durch seinen Geist kommt diese Einheit. Sie ist nicht menschengemacht. Sie könnte gar nicht von Menschen gemacht werden. Es ist gar nicht möglich. Aber es ist doch so ein Riesenvorrecht, mit Gott eins zu werden, eins werden zu dürfen, so wie der Heilige Geist, Jesus und der Vater eins sind. Ich finde, das ist so ein Vorrecht, wenn wir uns das mal überlegen. Sie sind im Himmel schon immer eins. Da gibt es überhaupt keinen Streit. Und wir werden durch unser Sterben, indem wir uns selbst sterben, der Welt, nimmt Gott uns und schenkt uns die Kraft und das Vorrecht, in diese Einheit hineingepflanzt zu werden. Das ist wirklich in die Familie Gottes aufgenommen zu werden. Das ist es. Ich finde, das ist so ein, also ich meine, er hätte auch sagen können, nein, ihr bleibt da unten, ich bin hier oben. Aber Gott, das ist Gott nicht. Sondern er nimmt uns und er schaut auch nicht zuerst auf die Umstände, sondern auf unser Herz. Also ob das bereit ist, ja. Um das andere kümmert sich noch drum. Dann schneidet er Sachen weg. Und dann nimmt er uns und zieht uns so hoch, weil er sich ein Gegenüber wünscht. Und genau das kommt hier auch zum Ausdruck. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das hat er gemacht. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Gottes Herzenswunsch war es schon im Garten, Freunde zu haben. Er wollte nicht Roboter oder Tiere. Tiere wollte er auch, aber er hat uns nicht als Tiere geschaffen. Er hat uns nicht als willenlose Wesen geschaffen, sondern er wollte von Anfang an Freunde haben. Er wollte Gemeinschaft haben. Und das ist auch die Liebe, aus der er ans Kreuz gegangen ist, ist, weil er uns die Möglichkeit erkauft hat durch sein Blut, in diese Gemeinschaft wieder einzutreten. Und er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, und jetzt kommt wieder dasselbe mit den fruchtbaren Werken, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Gott sucht, wie der Weingärtner, der diesen Baum hatte, der Weinstock, glaube ich, war das, ne, den er gedüngt hat und der war unfruchtbar. Und dann sagt der Weingärtner, Der Arbeiter sagt, ich dünge ihn nochmal, vielleicht findest du dann Frucht. Gott sucht Frucht. Gott sucht ewige Frucht. Er hat es ja auch im Sinn, dass wir am Ende davon was haben. Wenn wir am Ende nur Frucht bringen, die in Ewigkeit nichts wert ist, das tut ihm auch weh. Und dann sagt er, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Er sucht Freunde. Und jetzt komme ich zu dem Punkt und da kehre ich nochmal zum Lazarus zurück. Ich finde das so interessant, wie Jesus sein Herz mitteilt. Denn er ist nicht ein Gott, der weit weg ist. Das hat er mit seinem ganzen Leben gezeigt. Er ist ein empfindsamer Gott, der mit uns mitleidet. Und er hat es dem Lazarus zugemutet, dass Lazarus Schmerzen erleidet und stirbt. Und dann, als er gestorben ist, kommt die Stelle in Vers 33, wo sie zum Grab gehen. Und da steht, als nun Jesus sah, wie sie weinte, und zwar in dem Fall Maria, und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Ich bin auf dieses Weinen gestoßen durch ein Buch. Das hatte ich vor Jahren gelesen, da kam das mit dem Weinen drin vor, mit dem Weinen. Ja. Und Jesus weinte öfters. Jesus war öfters bewegt. Es gibt noch eine sehr interessante Stelle über Jesus Jesu Emotionsleben, und zwar im Lukas. Da weint er über Jerusalem. Ja. Und da sagt er, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und ganz am Anfang, bevor er anfängt mit Sprechen, steht, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Der Punkt ist, Jesus möchte so sehr Freund mit uns sein, dass er uns auch seine Emotionen mitteilt. Dass er uns auch seine Betrübnis mitteilt, seine Trauer. Und es schmerzt ihn, wenn er sieht, dass seine Liebe abgelehnt wird. Es schmerzt ihn, wenn er sieht, was mit Menschen passiert, die er liebt, wenn sie ihn nicht annehmen. Es schmerzt ihn, dass die Menschen, die hier draußen leben, alle verloren gehen, obwohl er für sie bezahlt hat. Das schmerzt ihn. Und es ist interessant, wenn man sich mit Erweckung ein Stück weit beschäftigt. Es gibt viele, die quasi die so sehr am Herzen Gottes waren, dass sie mit Jesus um die Verlorenen geweint haben. Vielleicht hat das auch jemand von euch schon mal erlebt. Aber das ist nicht, also ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht irritiert sind, wenn sie das erste Mal sowas erleben. Aber ich habe darüber nachgedacht und ich denke, es ist auch eine Art von Fürbitte, wirklich mit Jesus gemeinsam in dem Fall zu trauern und zu leiden. Denn es gibt einen Vers, den hatte vor Wochen auch die Lydia irgendwann gebracht, im Psalm 126, ich muss schnell schauen, im Psalm, ich habe es nicht aufgeschrieben, da steht aber, wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Und es war für mich so, Jesus sagt zu uns, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, meine Last ist leicht am Ende. Und wenn wir mit Jesus gehen, bekommen wir auch von ihm bestimmte Lasten. Ne? Nicht, die uns total runterziehen und, sag ich mal, von ihm wegziehen, aber er gibt uns tatsächlich oder lässt uns teilhaben an Lasten, die er selber trägt, weil er dadurch durch uns was zur Geburt bringen möchte, nämlich, dass Menschen errettet werden. Und es ist nicht so, dass wir das als, sag ich mal, Prinzip, als Schema anwenden können. Ja, jetzt muss ich weinen, dann kommen Menschen zum Herrn. Das geht nicht. Aber wenn wir, ich habe auch zum Herrn gesagt, ja, wenn das von dir ist, dann möchte ich das gerne haben. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, du möchtest das gerne haben, aber der erste Punkt ist, hab erstmal Gemeinschaft mit mir. Denn es ist kein Prinzip an sich. Aber es ist, sage ich mal, wenn ich, als ich das studiert habe, das auch in der Erweckungsgeschichte, dass es oft Menschen gab, die geweint haben und gefleht haben und dass es wirklich auch Frucht bringt, wirklich große Frucht bringt, wenn wir so hingegeben uns mit Jesus eins machen und auf diese Gemeinschaft, die er sich so sehr sehnt, antworten, indem wir das zulassen. Und da habe ich noch zwei Beispiele aus der Bibel, dass es nicht irgendwo aus der Luft gegriffen ist, sondern dass es tatsächlich biblisch ist. Wir haben als Gemeinde, ja, als Vision auf den Nehemia. Und die ganze Geschichte kennen wir ziemlich gut, denke ich mal. Aber ganz am Anfang ist was Interessantes, wo man ganz schnell drüber gehen könnte. Und das möchte ich noch beleuchten. Und zwar nur einen einzigen Vers. Jeremia ist in Babel. Und sein Bruder kommt und erzählt ihm, wie Jerusalem aussieht. Und sagt, ja, das ist zerfallen und so weiter und so fort. Und das berührt den Jeremia. Und er kennt auch den Plan des Herrn. Er weiß, er kennt sich damit aus, was in Gottes Herzen ist. Und so hat er eine Leidenschaft für Jerusalem, weil das ist die Stadt des großen Königs, steht in der Bibel. Das ist die Stadt, wo der Tempel steht. Das ist die Stadt, wo Gottes Herrlichkeit gewohnt hat. Und es steht hier im Vers 4, und es geschah, als ich diese Worte hörte, eben wie es um Jerusalem steht, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Also bevor irgendeine Geschichte losgegangen ist, bevor er dort Mauern gebaut hat und bevor die ganzen Anfechtungen kamen, hat er sich erstmal eins gemacht mit Gott. Er ist erstmal ins Gebet gegangen und zwar hat er sich mit dieser Situation identifiziert. Und sein Wunsch war letztendlich, es ging nicht darum, dass er ein großes Werk haben möchte und endlich doch diese Stadt, damit vielleicht auch dann Nehemius genannt wird, diese Stadt oder so. Nein, darum ging es ihm nicht. Es ging nicht, um ihm ein Denkmal zu setzen, sondern er wollte, dass Gottes Name verherrlicht wird. Er wollte, dass der Wohnort Gottes wiederhergestellt wird. Das war sein Herzenswunsch. Und deswegen hat er sich, und deswegen ist diese Zerstörung dieser Stadt bei ihm so im Herzen, hat es so ausgelöst, denke ich mir. Weil die Stadt Gottes war kaputt. Das war nicht irgendwie, ach, da ist meine Stadt im Krieg kaputt gegangen, jetzt existiert sie nicht mehr, sondern das war der Wohnort, wo Gottes Herrlichkeit gewohnt hat. Das war das Zentrum des jüdischen Glaubens. Und es hat ihn so erschüttert und er hat diese Trauer gespürt und hat es von Herrn gebracht. Er hat gefastet und geweint etliche Tage lang und trug Leid und betete. Und dann kommt sein Gebet und dann hat Gott ihn losgeschickt. Aber am Anfang steht eben diese Gemeinschaft mit dem Herrn, die er gesucht hat. Und es sind einige Männer in der Bibel, wo man das so sieht. Daniel war auch so einer, der die Gemeinschaft mit dem Herrn gesucht hat. Und dann hat er die Propheten studiert, 70 Jahre lang muss das Volk in die Verbannung. Und dann hat er, als er gemerkt hat, 70 Tage sind um, da hat er sich nicht hingestellt und hat gesagt, Jesus, Gott, Jahwe oder so, 70 Jahre sind um, jetzt mach was. Sondern er hat gefastet und gebetet. Er hat diese Gemeinschaft gesucht. Und noch stärker tatsächlich ist die Identifizierung von Paulus mit dem Plan Gottes. Paulus wusste nämlich, dass Gott mit Israel immer noch einen Plan hat. Und in Römer lesen wir eine Sache, die auch für unseren Verstand erstmal total komisch ist. Aber es geht um diese Last, die er mit in der Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott gemeinsam trägt, als Fürbitte oder als Person. Und er lässt es zu, dass die Betrübnis und die Trauer und die Wünsche Gottes in ihm eine Trauer erzeugen und dadurch, sage ich mal, eine Landebahn, wie kann man das sagen, eine Möglichkeit Gott gibt, dass er aktiv wird. Und zwar lesen wir das in Römer 9. Und ich weiß nicht, wie intensiv wir uns damit manchmal auseinandersetzen, aber er sagt über sich selber, ich sage in Wahrheit, die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, gleich am Anfang von Kapitel 9, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe und ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder. Das ist absolutes sich selbst kreuzigen. Und identifizieren mit erstens dem Plan Gottes, aber auch mit Gottes Wunsch, dass die Gottlosen eben nicht sterben, sondern errettet werden. Und ich glaube, und das ist auch eine Erkenntnis, die mir so gekommen ist, dass die Identifizierung oder die Einheit mit Gott, mit seinem innersten Herzen noch viel tiefer geht, als ich es bisher erlebt habe. Und das ist nicht vom Feind oder so, sondern das ist Gottes Weg tatsächlich. Und wenn wir das zulassen, diese Gemeinschaft, und uns dort reinziehen lassen in diese Gemeinschaft, in seine Liebe, sich selbst gestorben, in seiner Gemeinschaft als Freund, dann werden wir fruchtbar werden. Dann werden wir sehr fruchtbar werden. Und ich denke, dann kann uns der Herr auch so gebrauchen, wie er es für richtig hält. Und manche gebraucht er so und die anderen gebraucht er ganz anders. Aber er gebraucht nur Gläubige, die sich selbst gestorben sind. So, jetzt schaue ich schnell auf meinen Zettel. Ja. Er gebraucht Menschen, die eins mit ihm geworden sind. Und zwar dann auf eine absolut übernatürliche Art und Weise. So wie den Elia, um es am Ende nochmal auf den Elia zu bringen. Denn ich denke, dass wir eben, dass Gott das vorhat, solche Menschen hervorzubringen, die in der Kraft und der Salbung Elias gehen. Das sagt er ja, dass er, wie gesagt, in Maleachi sagt er, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, wird Elia kommen. Und ich glaube nicht, dass sich irgendwer persönlich den Dienst des Elias sucht. Ja, ich meine, wir manchmal in unserer christlichen Denkweise oder so Erziehung manchmal auch, dann denken wir, ja, so und so kann ich mir das vorstellen oder da gibt es diese 5 Dienstgaben, ja, welche könnten meine sein oder Berufungsseminar oder so, aber bei Gott gibt es in diesem Sinne kein Berufungsseminar, sondern er macht das so wie bei Mose, Zerbruch und dann kommt er mit Feuer. Und also ich glaube nicht, dass jemand sich den Elias sucht, weil allein vor den Konfrontationen mit Isabel und allen anderen möglichen Menschen, dem geht jeder Mensch irgendwo aus dem Weg. Also wenn ich nicht muss vom Herrn, dann nicht, so ungefähr. Aber Gott möchte genau das. Und Gott wird Menschen, die vorbereitet sind, genau an diesen Punkt stellen, diese Mächte auch zu konfrontieren. Aber wie der Elia auch seine Begegnung dann hatte am Horeb, musste er auch völlig entleert werden, damit dann nur noch der Herr arbeiten konnte. Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich mir, meine ich. Das wünsche ich euch auch. Aber es wünsche ich uns als Gemeinde, wünsche ich das. Weil das, glaube ich, dann das ist, was über unser Verstand, über unser Denken, über unser Können, das ist, was der Herr macht in seiner Kraft. Und dann wird das alles in Schatten stellen, was wir bisher gesehen haben. So zumindest sagen es die Prophetien zum Beispiel von Azusa, dass die Erweckung, die kommt, noch ganz anders sein wird als damals. Und wer sich ein bisschen damit, also das war schon gigantisch, was dort passiert ist, aber wenn das noch potenziert wird auf der ganzen Erde, ich glaube, da muss unser Verstand erstmal ins Grab.
Ja, danke, Konrad. Manchmal muss ich das wieder ein bisschen ins Gedächtnis hochholen, ne? Was Gott eigentlich so mit uns vorhat, damit wir uns nicht nur um unsere eigenen Ideen kümmern. Genau. Und Vater, vielen Dank für deine Gnade. Danke für das, an was du uns erinnert hast, Herr. Ja, danke, dass du uns erinnert hast, dass wir wirklich die Gemeinschaft mit dir nicht vernachlässigen, Herr. Sondern, dass du uns veränderst, Herr, dass du uns prägst und dass du uns deine Gedanken und deine Gefühle an unser Herz gibst. So, dass wir dir einfach, ja, mitfühlen, Herr. Dass wir die Dinge, die dir wichtig sind, dass wir die in unseren Herzen empfinden und so verhalten, Herr, dass wir dir Freude machen. Danke für deine Gnade. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns alle ja weiterführst auf diesen Weg der Zubereitung, Herr. Und dass du dein Werk in uns weiterführst zu deiner Ehre. Und hab vielen Dank dafür. Bitte ich auch um deinen Schutz und deine Bewahrung, Herr, für die nächsten Wochen. Dass du uns leitest alles zusammen, Herr. Bewahrst vor allem Bösen. Und hab vielen Dank dafür. Amen.